Vers 1. Das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreshet geschah, in den Tagen des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, dass er über Samaria und Jerusalem schaute. Der Prophet Micha war ein Zeitgenosse vom Propheten Jesaja. Also er hat so ungefähr um die 735 bis 710 in diesen Jahren prophezeit. Der Jesaja war vor allem in Jerusalem. Seine Prophetien hat vor allem Jerusalem und Juda betroffen, hat aber dann auch einen sehr weiten Blick gehabt, auch über andere Nationen hinaus. Der Micha hat jetzt eine ähnliche Botschaft wie der Jesaja, aber dennoch gibt es Unterschiede. Wenn ihr euch erinnert, der Jesaja war derjenige, der am Königshof unterwegs war, der aus der gehobenen Familie war, aus der Oberschicht. Und er war sehr gut, hat sich ausgekannt in der internationalen Politik, hat sehr über diese internationalen Ereignisse auch prophezeit. Der Micha im Gegensatz dazu, das war eher der Typ vom Land, der einfache Mann. Moreshet, ich weiß nicht, hinten auf der Karte, glaube ich, sollte das drauf sein. Moreshet Gad, da ist es, war eine Stadt an der Grenze zu den Philistern. Und dieses Gebiet dort war ein sehr fruchtbares Gebiet, ein Gebiet, was landwirtschaftlich genutzt wurde. Und da war der Micha her, ein einfacher Mann vom Lande. Und sein Augenmerk ist nicht so sehr die internationale Politik, sondern er sieht mehr die Missstände um sich herum. Sein Augenmerk ist auf seinem Heimatland, auf seiner Heimat und den Dingen, die um ihn herum direkt geschehen. Dem Micha geht es ganz besonders um Gerechtigkeit. Es war damals eine Zeit, wo die Geringen ausgebeutet wurden von den Reichen. Der Micha klagt vor allem die Leute, die Reicheren, die in den Städten gewohnt haben, die Oberschicht an und die ärmeren Leute, von denen ja auch er einer war, missbraucht haben, ausgebeutet haben. Er klagt Machtmissbrauch und Bestechlichkeit und Korruption an. Und er ist besonders sensibel für die Ungerechtigkeit der Herrschenden gegenüber den einfachen Leuten. Ich denke, sein Name ist gleichzeitig eine ganz gute Botschaft. Sein Name ist gleich die Botschaft. Der Name Micha kommt von Michaja, was so viel heißt wie wer ist wie Jahwe. Und das ist zugleich seine Botschaft. Er verkündigt uns viel von Gott, wie er ist, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung, glaube ich. Dass der Herr uns fragt, wer ist wie Jahwe? Eine Aufforderung, seid gerecht, seid heilig, wie der Herr gerecht ist. Spricht das in diese Missstände hinein. Und Gott hasst die Unterdrückung von den Armen. Und er hasst diese leere, formale Religiosität, wie sie damals geherrscht hat. Gott ist nicht interessiert an diesen äußeren Dingen, die wir tun, sondern ihm geht es um unser Herz. Also zuerst klagt er die Missstände an. Das sind die Ursache für das Gericht, was er prophezeit. Lesen wir weiter im Vers 2. Er sagt, hört alle Völker, merkt auf, merke auf Erde und alles, was sie füllt. Und der Herr, Herr, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte, er steigt herab und schreitet auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich, wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Wegen der Verbrechen Jakobs geschieht das alles und wegen der Sünden des Hauses Israel. Von wem geht das Verbrechen Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und von wem die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Also er prophezeit über beide, über Israel und über Juda. Vor allem über Juda, er hat im Südreich gewohnt, vor allem gegen die Leute in Jerusalem gesprochen, aber auch gegen Samaria und gegen Israel. Vers 6 sagte weiter, so werde ich Samaria zu einem Trümmerhaufen im Feld machen, zu Weinbergpflanzungen, und ich werde seine Steine ins Tal hinabstürzen und seine Grundfesten bloßlegen. Das ist interessant, genau das ist passiert. Die Assyrer, die Samaria eingenommen haben, haben die Stadt ziemlich geschleift. Wenn man heute hingeht, kann man gerade noch so die Grundrisse von den am Boden sehen, die Grundmauern. Hat seine Grundfesten bloßgelegt, die Steine ins Tal hinabgestürzt. Sehr wörtlich eingetroffen. Und all seine geschnitzten Bilder werden zerschlagen und all seine Hurenlöhne mit Feuer verbrannt werden. Und ich werde all seine Götzenbilder zur Öde machen, denn es hat sie durch Hurenlohn gesammelt. Zum Hurenlohn soll sie wieder werden. Also hier geht es wieder mal um Götzendienst. Schon gesagt, Götzendienst ist immer die Ursache von jeder Sünde, von jeder sozialen Ungerechtigkeit auch. Es fängt immer dort an, wer sitzt auf dem Thron in meinem Herzen. Ist es der lebendige, wahre Gott oder ist es irgendein Götze? Und das können viele Dinge sein. Das kann ich selbst sein, meistens. Oder eine andere Person oder Reichtum oder Sex oder irgendeine andere Sache. Und Götzendienst führt immer zu Unfrieden zwischen uns Menschen und zu Habsucht und all diese Dinge. Das sind eigentlich eine Folge davon, dass wir nicht in der rechten Beziehung mit Gott sind. Und der Herr ruft die Nationen als Zeugen auf seines Handelns mit Israel. Er hat gesagt, hört alle Völker, merke auf Erde und alles, was sie füllt. Sagt, hey Leute, schaut zu, wie ich mit meinem Volk Israel handle. Gott hatte Israel erwählt, dass die Nationen Gottes Herrschaft und seine Souveränität und sein Handeln sehen konnten mit seinem Volk. Das war der Zweck, warum Gott Israel berufen hat, warum er Abraham herausgerufen hat und gesagt hat, ich werde dich zu einem Volk machen. Gott wollte ein Modell aufstellen, dass die Menschen sehen können, wie wunderbar es ist, Gott nachzufolgen und wie wunderbar es ist, unter seiner Führung zu leben. Und wenn Israel, wenn sein Volk gehorsam war, wenn sie treu waren, dann hat Gott sie gesegnet. Dann haben sie seine Gnade erfahren und über alles Denken hinaus. Gott meint es gut mit seinem Volk. Aber auf der anderen Seite, auch wenn sie ungehorsam waren, hat Gott sie zu einem Zeugnis verwendet. Dann hat Gott sie gezüchtigt und er hält sie verantwortlich. Dass die anderen Völker was lernen konnten von seiner Herrschaft, wie Gott ist, von seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Und so sagt er den Völkern, hier schau zu. Israel ist ein Zeugnis so oder so für das Wirken Gottes an seinem Volk. Und natürlich hat der Herr auch uns berufen, Salz und Licht zu sein in der Welt. Und wie wichtig unser Zeugnis ist. Ich denke, das kann uns daran erinnern, wie wichtig es ist. Auch uns will der Herr verwenden. Dass die Menschen, wenn sie ihn in unserem Leben sehen, sagen, oh, Gott ist gut, Gott ist gnädig. Ich will diesen Gott auch kennenlernen. In diesen nächsten Versen sind jetzt viele Wortspiele drin. Vielleicht könnt ihr euch die Städtenamen, die hier auf der zweiten Seite unten drauf sind. Micha war sehr sprachgewandt. Sagt, darum will ich klagen und heulen, will barfuß und nackt gehen. Ich will Wehklage halten wie die Schakale und Trauer wie die Strauße, denn unheilbar sind ihre Schläge. Ja, es kommt bis Juda, es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis nach Jerusalem. Spricht hier von dieser Invasion der Assyrer. Die sind von Süden gekommen, von Ägypten und sind über diese Städte, die wir hier auf dieser Karte drauf haben, das war das Heimatgebiet, wo der Micha herkam, sind über diese Städte hinweggefegt Richtung Jerusalem. Und er sagt hier, sie sind bis an das Tor meines Volkes gekommen, bis nach Jerusalem. Und wir haben letztes Mal im Propheten Jesaja gelernt, in diesem historischen Teil, diese Geschichte, wo die Assyrer wirklich bis vor die Tore Jerusalems gekommen sind und Jerusalem belagert haben. Und sie haben den Herrn gelästert und der König Hiskia hat ausgeschrien zum Herrn. Und Gott hat eingegriffen für sie und sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Aber sie werden bis nach Jerusalem kommen. Vers 10 berichtet es nicht. In Gad, weint doch nicht. In Beth Leafra wälze ich mich im Staub. Bethlehafra heißt so viel wie Staubheim. Das ist ein guter pfälzischer Name. Pfälzisch Staubrum. Ein Wortspiel hier. In Staubheim wälze ich mich im Staub. Ziehe vorüber, Bewohnerin von Schafir, das heißt übersetzt Schönstadt. Bewohnerin von Schönstadt in schändlicher Entblößung. Nicht als ausgezogen, die Bewohnerin von Zanaan. Zanaan heißt so viel wie Auszug. Die Wehklage Bet Ezels nimmt seinen Standort von euch weg. Ja, um ihren Besitz zittert die Bewohnerin von Marot. Denn vom Herrn ist Unglück zum Tor Jerusalems herabgekommen. Marot heißt so viel, nee, das habe ich nicht da drauf. Vergesst es. Bitterkeit. Steht es unten drauf? Genau. Das habe ich am Zettel nicht drauf, habe ich nicht dazu geschrieben. Gell? Oh ja. Ich kann nur nicht lesen. Alles klar. Übrigens, wenn ihr euch fragt, woher habe ich die ganzen Weisheiten? Da unten in den Anmerkungen stehen die Sachen drinnen. Also die Bitterkeit. Wo sind wir jetzt? Finde ich den Vers nicht. Ja, um ihren Besitz zittert die Bewohnerin von Bitterkeit. Denn vom Herrn ist Unglück zum Tor Jerusalems herabgekommen. Spanne die Wagenpferde an den Wagen, Bewohnerin von Lachisch. Der Anfang der Sünde war es für die Tochter Zion, denn in dir sind die Verbrechen Israels gefunden worden. Darum wirst du, Moreshet Gab, ein Entlassungsgeschenk geben. Gesundheit. Moreshet heißt so viel wie Besitztum. Und er sagt, diese Stadt Besitztum wird ein Entlassungsgeschenk geben. Das heißt, dass Juda auf diese Stadt verzichten werden muss. Die wird ihnen aus den Händen genommen. Die Häuser von Achsib, das heißt so viel wie Trug, werden zu einem trügerischen Bach für die Könige von Israel. Noch werde ich den zu dir kommen lassen, der in Besitz nimmt, Bewohnerin von Maresha. Maresha heißt Besitz. Bis Adulam wird die Herrlichkeit Israels kommen. Mach dir eine Glatze und schere dich, um der Kinder deiner Wonne willen, mach deine Glatze breit wie die eines Geiers. Bisschen satirisch hier. Den Gefangenen sind sie von dir weggezogen. Es war natürlich, wenn sie damals getrauert haben, war das die Tradition, dass sie sich den Kopf kahl geschert haben. Da habe ich gesagt, mach dir eine Glatze wie einen Geier. Ich mag das. Vieles von den Worten, die der Micha spricht, sind gegen die Herrschenden, gegen die Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen. Kapitel 2, Vers 1. Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, sie rauben sie und Häuser, sie nehmen sie weg und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen in seinem Erbteil. Darum, so spricht der Herr, sieh ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet, denn es ist eine böse Zeit. An jenem Tag wird man einen Spruch über euch anstimmen und ein klägliches Klagelied klagen. Man wird sagen, wir sind völlig verwüstet. Den Besitzanteil meines Volkes vertauscht man. Wie entziehe man mir das Land? Zur Vergeltung verteilt man unsere Felder. Darum wirst du niemanden haben, der je die Messschnur an einen Losanteil anlegt in der Versammlung des Herrn. Weissag nicht, weissagen sie. In der Art weissagt man nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Darf man so etwas im Haus Jakob sagen? Ist der Herr etwa ungeduldig oder sind dies seine Taten? Sind seine Worte nicht gütig gegen sein Volk, das rechtschaffen lebt? Aber längst schon lehnt sich sein Volk als Feind auf. Sagen zu ihm, weissagt nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Ist Gott etwa ungeduldig? Ja, Gott ist sehr geduldig. Er ist langsam zum Zorn und reich an Barmherzigkeit und Gnade. Aber Gott lässt sich auch nicht verspotten. Die Leute, die gesagt haben, Gott, wie der Paulus sagt, sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade überreich werde? Und er sagt, nein. Natürlich nicht. Er sagt aber, längst schon lehnt sich mein Volk als Feind auf. Vom Oberkleid Zieh dir den Mantel denen aus, die sorglos vorübergehen, die vom Krieg zurückgekehrt sind. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Haus, von ihren Kindern nehmt ihr meine Zier für ewig. Macht euch auf und geht, denn dies ist der Ruheort nicht um der Verunreinigung willen, die Verderben bringt und zwar schlimmes Verderben. Wenn da ein Mann wäre, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen, von Wein und von Rauschtrank, der wäre ein Prophet dieses Volkes. Also die Missstände in Jerusalem, die den Vorüberziehenden, die rauben sie aus, ziehen sie das Oberkleid aus, hier bildlich gesprochen. Die Armen werden misshandelt und die Propheten, die Betrunkenen, das sagt er, das sollen, ist ein kleiner Zyniker, der Micha, ein bisschen satirisch, das wären die Propheten dieses Volkes. Kapitel 3, nochmal ganz besonders dieses Wort gegen die Leiter. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Anführer des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel, die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Also zuerst Gerichtswort gegen die Leiter, die politischen Leiter, jetzt gegen die Propheten, das waren die moralischen Leiter, die das Wort Gottes aussprechen sollten, Rückhalt geben sollten. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Also die Propheten reden den Leuten nach dem Mund. Wenn die Leute ihnen was bezahlen, ihnen was zum Essen bringen, dann sagen sie Friede. Wenn sie nichts kriegen, dann kommt das Gerichtswort. Dann heiligen sie einen Krieg. Sagt, darum soll es Nacht werden für euch ohne Gesichte und Finsternis soll es für euch werden ohne Weissagung. Die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen schwarz werden. Und die Seher werden beschämt und die Wahrsager zu Schanden werden. Sie alle werden den Bart verhüllen, weil keine Antwort Gottes da ist. Jetzt spricht der Micha von sich im Kontrast dazu. Er sagt, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Anführer des Hauses Israel, die das Recht verabscheuen und alles gerade krümmen, die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten weissagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Und er sagt aber, darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Also alle drei Arten von Leitern hier, die politischen, die geistigen Leiter, die Priester, die moralischen Leiter, die Propheten, sind alle aus den falschen Motiven dort, wo sie sind. Die wollen Leiter sein wegen der Macht, die sie haben, wegen dem Nutzen, wegen dem Gewinn, den sie für sich selbst ziehen können. Und der Prophet sagt, wegen ihnen kommt dieses Unglück über Israel. Sie haben das Volk verführt, sie haben es zum Götzendienst verleitet. Das ist eine Lektion, die wir lernen können. Kein Volk kann lange bestehen, wenn sie gottlose, korrupte Leiter haben. Fängt es immer an. Und die Bibel sagt uns, Gott hält die Leiter ganz besonders verantwortlich. Die Bibel lehrt uns, jede Leiterschaft, jede Autorität ist von Gott abgeleitet. Autorität, Leiterschaft in dieser Welt ist nur geliehen von Gott sozusagen. Und sie ist gut. Autorität ist gut. Deswegen sagt uns der Paulus im Römerbrief, er sagt, wir sollen den Autoritäten gehorsam sein, untertan sein, weil sie von Gott kommt. Und wir wollen Gott ehren und Gott gehorsam sein. Aber wie gesagt, diese Autoritäten von Gott eingesetzt sind auch besonders Gott verantwortlich. Sie sollen Gott repräsentieren. Und das gilt für alle Bereiche, wo der Herr Autorität oder Leiterschaft geschenkt hat. In der Regierung, in der Gemeinde, verschiedenen Leiterdienste da. Ich meine, es fängt an beim Pastor, Lobpreisleiter und so fort. Familie. Der Herr hat den Ehemann als Haupt der Familie eingesetzt. Und diese Autorität ist von Gott gegeben. Deswegen sagt den Frauen, seid in euren Männern untertan als dem Herrn, weil die Autorität von Gott kommt. Arbeitgeber genauso. Also alle Leiterschaft, alle Regierung kommt vom Herrn. Aber was ist das Prinzip? Wie sollen wir leiden im Reich Gottes? Jesus hat gesagt, der Erste sein will, der soll der Letzte werden. Und wer der Leiter sein will, der soll der Diener aller sein. Leiterschaft im Reich Gottes ist dienen und lieben. Deswegen sagt der Herr den Ehemännern, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Wirklich für diejenigen von uns, die in Leiterschaft sind, in irgendeinem Bereich. Wie üben wir unsere Leiterschaft aus? Nutzen wir sie aus, um was zu bekommen? Wie diese Leute, für unseren eigenen Gewinn, aus Eigennutz? Missbrauchen wir unsere Macht? Oder sind wir wie Jesus? Dienen wir? Nicht, dass wir was bekommen, sondern um den anderen zu geben. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und Micha wird uns hier diesen Kontrast zeigen. Als Kontrast zu diesen korrupten menschlichen Leitern wird er uns den Messias zeigen. Jesus selbst. Und er ist unser Vorbild als Leiter. Was hat Jesus getan? Er hat das Handtuch genommen und hat begonnen, die Füße zu waschen. Und dann hat er seinen Jüngern gesagt, und ihr sollt es genauso machen. Leiden heißt dienen. Leiden ist eine Verantwortung, dass wir Gott repräsentieren. Diese Leiter hier haben das nicht getan und sie und das Volk mit ihnen ist gerichtet worden dafür. Und Gott hält uns verantwortlich, ganz besonders diejenigen in Leiterschaft. Also im Kapitel 4 ist jetzt ein Wechsel. Hier heißt es, und am Ende der Tage wird es geschehen. Also hier ist jetzt ein Sprung von dieser Zeit, in der der Micha prophezeit hat, diese Umstände, diese Missstände, die er angeprangert hat. Jetzt schaut er in die Zukunft. Und er wird uns Jesus, den Messias, als Vorbild, als Gegensatz, als Kontrast zu diesen schlechten Leitern geben. Er sagt, am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt. Also diese Erlösung wird nicht nur Israel einschließen, sondern wird eine internationale Erlösung sein. Alle können gerettet werden. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und die Speere zu Winzermessern, Kriegswerkzeuge zu Gebrauchsgegenständen. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufstrecken. Denn der Mund des Herrn, der Herrscher, hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Also hier der Kontrast. Friedensreich. Friede wird kommen, wenn Jesus wiederkommen wird und wenn er sein Reich aufrichtet. richten wird und wenn er herrschen wird. Er ist der Friedefürst, er wird in Gerechtigkeit herrschen. Und Gott sagt seinem Volk hier, wie schon die anderen Propheten, er sagt, ja, Gericht wird kommen. Ich werde richten, weil ihr untreu wart, weil ihr nicht umkehrt. Aber trotzdem, ich habe eine Zukunft und ich habe eine Hoffnung für euch. Nachdem ich euch gezüchtigt habe, werde ich wiederherstellen. Ganz besonders am Ende der Zeiten. Kapitel 5. Vers 1. Spricht noch immer über den Messias. Spricht er über seine Herkunft. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also er kommt von dieser kleinen, unbedeutenden Stadt, demütigen Stadt, aber er war von aller Ewigkeit her. Ganz klar, hier ist die Rede vom Messias, hier ist die Rede von Jesus. Darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehren. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen, ja, jetzt wird er groß sein bis an die Erden, Enden der Erde. Dieser wird der Herr des Friedens sein. Also Jesus, unser Friedefürst. Eine erstaunliche Prophetie hier. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, gibt uns der Prophet Micha hier den Geburtsort. Und die Juden hatten es erkannt. In Matthäus 2, als der Herodes nachfragt, wo soll der Messias geboren werden, seine Schriftgelehrten zusammenruft. Und sie sagen ihm genau, ja, in Bethlehem, weil das ist, was der Prophet gesagt hat. Verheißungen über Jesu erstes Kommen sind erstaunlich wörtlich eingetroffen. Genau, wo er geboren wird, über seine Kindheit, dass sie nach Ägypten fliehen werden, bis hin, dass er in Nazareth wohnen wird, wie er sterben wird, dass sie sein Gewand teilen werden und so weiter und so fort. Sehr genau eingetroffen. Und das gibt uns Grund genug. Wir können auch erwarten, dass all diese Verheißungen über das zweite Kommen Jesu, über seine Wiederkunft genauso eintreffen werden. All diese Versprechungen, die Gott seinem Volk und die Gott uns gibt, er wird sie genauso detailliert und wörtlich erfüllen. Gott ist einer, der Wort hält. Haben wir letzte Woche gelernt, in ihm ist kein Trug. Ihm können wir total vertrauen. Könnt euch vielleicht auf diesem Zettel mal diese prophetische Perspektive anschauen. Diese Zapfen da, die sollen Berge darstellen. Ich habe mich da heute ein bisschen gespielt. Am Computer. Also hier sehen wir diese verschiedenen Ereignisse, die der Micha gesehen hat. Die habe ich hier als Berge dargestellt. Und die Täler dazwischen sind die Zeitperioden, die zwischen diesen Ereignissen liegen. Und der Micha, oder überhaupt bei den Propheten, es war so ähnlich wie einer, der aus der Ferne, von vorne auf diese Berge draufblickt. Der sie von vorne sieht, unten das Bild stellt es dar. Wir haben diese verschiedenen Ereignisse gesehen, wahrscheinlich nicht immer alles genau verstanden, wovon sie hier geredet haben, aber Micha hat in diesem Gesicht, in dieser Vision, in diesem Wort vom Herrn, hat diese Ereignisse gesehen. Er hat gesehen, dass die Assyrer kommen werden und er hat davon gesprochen. In Kapitel 4. Und er hat die Babylonier gesehen, dass sie kommen werden. Und hier im Kapitel 5, er hat Bethlehem gesehen, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird. Und dann darüber hinaus den höchsten Gipfel, den er gesehen hat, war das messianische Friedensreich. Aber was die Propheten nicht gesehen haben, sind diese Täler dazwischen und wie das genau zusammenpasst. Das konnten sie nicht erkennen. Deswegen sind die Prophetien manchmal hier so zwischendurch gemischt und glaube nicht, dass die Propheten selbst immer verstanden haben, was sie prophezeit haben. Also ganz besonders auch diese Zeit der Gnade, dass die Gemeinde Mitteilhaber sein soll von diesen ganzen Segnungen Gottes, dass auch die Nationen gerettet werden und dieser Gnadenteil. Das haben die Propheten nicht vorausgesehen. Apostel Paulus sagt, das ist das Geheimnis, was verborgen war, aber jetzt geoffenbart wird. Sie haben diese Ereignisse gesehen, diese Berge, aber die Täler dazwischen haben sie nicht so klar gesehen. Er hat gesprochen über Gericht, angeklagt die Missstände, hat jetzt gesprochen im Vergleich dazu von dem perfekten Herrscher, dem Messias, der in Gerechtigkeit und in Frieden regieren wird. Und jetzt in den Kapiteln 6 und 7 fängt er an, mit seinem Volk zu rechten. Das ist ein Aufruf von Gottes zur Umkehr. Das ist in dramatischer Form hier. Wir sehen verschiedene Charaktere. Wir sehen Gott, wir sehen den Propheten, wie er spricht, wir sehen das Volk. Es ist eine Szene, so wie im Gerichtssaal, so ähnlich. Hör doch, was der Herr sagt, Vers 1. Mach dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Berge und Hügel war oft auch ein Bild für die umliegenden Nationen. Hör dir, Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Sagt das Volk, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Und antwortet Gott, er sagt, man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Der Herr will diese Schlachtopfer und diese äußeren religiösen Dinge will er nicht wirklich. Sondern was er will, ist, dass sie Buße tun. Und dass sie Recht üben und Güte üben und demütig gehen mit ihrem Gott. Es scheint immer wieder die Herausforderung zu sein, wer ist Gott in unserem Leben? Ich oder Gott? Mein Weg oder Gottes Weg? Und Jesus hat es ganz gut zusammengefasst, glaube ich, wo er gesagt hat, liebe Gott und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und dahin ist das ganze Gebot, die ganzen, das ganze Alte Testament eigentlich zusammengefasst. So etwas Ähnliches sagt er hier. Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig mit deinem Gott zu gehen. Das ist, was Gott von uns will. Vers 9. Horch, der Herr ruft der Stadt zu. Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Könnte ich je vergessen, den Schatz der Gottlosigkeit im Haus des Gottlosen und das schwindsüchtige, verwünschte Eva? Also sie haben, es war ein Maß, das Eva, das haben sie ein bisschen verkleinert. Also sie haben aus einem Kilo irgendwo das Messgefäß ein bisschen kleiner gemacht, dann waren es nur mehr 800 Gramm. Und haben es als noch immer als ein Kilogramm verkauft. Haben betrogen. Das ist, wovon ich hier spreche. Sollte ich sie reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen, wo ihr Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lüge reden und ihre Zunge in ihrem Mund nichts als Betrug ist? So will auch ich dich unheilbar schlagen, dich öde machen, um deiner Sünden willen. Also Gott sagt, ich werde richten, wegen der Sünde, weil ihr nicht umkehrt. Das Volk war untreu zu dem Bund, den sie mit Gott hatten. Und deswegen hat Gott sie gezüchtigt, hat Gott sie gerichtet. Auf der anderen Seite ist Gott, er ist unveränderlich treu. Im Kapitel 7 spricht er davon, wie er trotzdem wiederherstellen wird, obwohl er jetzt züchtigen und richten muss. Lies mal vom Vers 14 an im Kapitel 7. Weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde deines Erbteils, die einsam im Wald wohnt, mitten im Fruchtland, dass sie weiden in Basan und Gilead, wie in den Tagen der Vorzeit. Wie in den Tagen, als du aus dem Land Ägypten zogst, werde ich es Wunder sehen lassen. Die Nationen sollen es sehen und beschämt werden, trotz all ihrer Macht. Sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden taub sein. Sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde. Zitternd werden sie hervorkommen aus ihren Burgen zum Herrn, unserem Gott. Werden sie sich bebend wenden und vor dir sich fürchten. An Vers 18. Wer ist denn Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Also Gott wird wiederherstellen. Er ist unveränderlich treu zu diesem Bund, den er mit Abraham gemacht hat. Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich mag das, das ist unser Gott, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht und nicht für immer seinen Zorn behält, sondern Gefallen hat an Gnade. Das ist sein Herz. Und das ist Gottes Antwort eigentlich. Jesus, der Retter, den er senden wird. Das ist seine Antwort auf dieses ganze menschliche Versagen, das Versagen von menschlicher Regierung und Gottes Volk, ist Jesus, ist der Messias. Der Herr wird einen Retter senden, der all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen wird und der Frieden bringen wird. Was Jesus getan hat. Er hat uns erlöst. Und wir können jetzt in Beziehung mit ihm leben. Und wir können Zeugen sein für ihn. Und wir können schon so einen Vorgeschmack erleben auf das, was noch kommt. Was Gott noch für uns hat in der Ewigkeit. Diese Botschaft vom Propheten Micha, diese Warnung ist gehört worden. Gott sei Dank. Aber leider nur eine Zeit lang. Aber ganz sicher hat der Micha gemeinsam mit dem Propheten Jesaja einen Beitrag geleistet zu dieser Reformation unter dem König Hiskia. Wir lesen in Jeremia 26, 18 und 19 davon, wer das nachschlagen will. Sagt uns der Jeremia, dass das Volk gehört hat und dass sie umgekehrt sind. Oder Hiskia zumindest, wegen dieser Botschaft von Micha. Leider nur kurzfristig, weil der Sohn von Hiskia, der König Manasse, das war der Schlimmste überhaupt. Und naja, letztendlich musste Gott auch richten, weil das Volk nicht umgekehrt ist. Aber Gott hat auch hier wieder gesagt, hey, ich werde Gericht bringen, aber es ist noch nicht zu spät. Es ist noch Zeit umzukehren. Wenn ihr umkehrt, habe ich Gnade für euch. Aber er sieht natürlich, dass das Volk nicht umkehren wird und so verkündigt er gerecht. Aber er schaut noch weiter in die Zukunft voraus. Und da sieht er das Friedensreich, da sieht er Jesus, der uns erlöst hat. Und er ist der Friedefürst, er ist derjenige, der Frieden und Gerechtigkeit letztendlich bringen wird. Lass uns beten. Vater, wir wollen dich anbeten als den, der gnädig und barmherzig ist. und der Hoffnung und Zukunft für uns hat und gute Pläne. Und wir danken dir dafür. Und Vater, wir danken dir für deine Treue, dass du treu bist, Herr, selbst wenn wir untreu sind. Weil, Herr, wir alle sind immer wieder untreu und wir fallen und sind selbstsüchtig und hören nicht auf dich. Und ja, manchmal musst du uns auch züchtigen und uns wieder zurückbringen auf den richtigen Weg mit dir. Aber wir danken dir, Gott, dass du durch alles treu bist und dass du gute Pläne hast. Und dass das wirklich deine Natur ist, ist Gnade und Barmherzigkeit und Geduld. Und ich denke, wir können alle, ja, davon Zeugnis ablegen, wie treu du warst in unserem Leben und wie geduldig du mit uns bist und wie liebevoll und zärtlich, Herr. Und wir danken dir dafür. Wir wollen aber auch bitten, Herr, dass du uns stärkst und hilfst, wirklich Zeugen zu sein für dich. Wir wollen deine Gnade nicht missbrauchen und ja, es irgendwie leicht nehmen. Und ich bitte besonders, Herr, für alle von uns, die in irgendeinem Bereich in Leiterschaft stehen, in der Familie oder Arbeitsplatz oder in der Gemeinde hier. Wir beten auch für unsere Regierung, Vater. Wir bitten, Herr, dass du uns hilfst, gute Verwalter zu sein für das, was du uns anvertraut hast. Und dass wir so leiden, wie Jesus geleitet hat, als Diener, die die anderen höher achten als uns selbst. Und Herr, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist, weil das ist total gegen unsere Natur und von dem, was wir aus uns selbst, ja, normalerweise tun. Und Vater, wir bitten einfach um deine Gnade und um deine Hilfe. Und wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du uns erlöst hast, dass du unsere Sünden schon in dieses tiefste Meer geworfen hast, Herr. Ich danke dir, dass wir zurückschauen dürfen auf dieses Ereignis und dass wir befreit leben dürfen von unserer Schuld und aus dieser Ruhe und diesem Frieden, den wir in dir haben, heraus dann rausgehen dürfen und Zeugen sein dürfen. Einfach diese Beziehung mit dir ausleben. Dafür danken wir dir, Herr. Wir bitten um deinen Segen in Jesu Namen.